Wir haben schon über Klugheit hier nachgedacht. Wir haben über Hoffnung nachgedacht. Heute geht es um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein Schlüsselwort, vielleicht sogar das wichtigste Wort für den evangelischen Glauben. Wer das verstanden hat, was ich in der ersten Hälfte der Predigt jetzt hier erzähle, der hat das Herz, das Wichtigste verstanden, worum es beim evangelischen Christsein geht. Gerechtigkeit meint eigentlich, das kennt ihr aus eurem Alltag, wenn man sich in einer Beziehung angemessen verhält. Also, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter fleißig und treu ist und der Arbeitgeber ihn würdigt und einem gerechten Lohn zahlt, dann haben beide sich gerecht verhalten in der Beziehung, die sie zueinander haben. Und umgekehrt, wenn ein Lehrer einen Schüler bestraft, der nichts Böses gemacht hat, dann würden wir sagen, das ist ungerecht. Das entspricht nicht dem, was der Schüler gemacht hat. Und auch gerechte Eltern sind solche, die das auf das Alter, die Stärken und Schwächen ihres Kindes entsprechend eingehen. Wir beurteilen ständig, ob etwas gerecht ist oder ungerecht. Wir können das gar nicht anders machen. Das ist sozusagen in unseren Hinterkopf eingebaut. Man nennt es das Gewissen. Wir fällen ständig Urteile und sagen, ohne dass wir uns dafür entscheiden, hey, das war ungerecht. Oder, oh, das ist aber jetzt mal gerecht, dass das passiert. Dieses Verhalten, das wir so in uns haben, dass wir ständig einen inneren Gerichtshof haben, der über gerecht und ungerecht entscheidet, das ist ein Hinweis darauf, dass es mal ein absolutes Gericht geben wird. Gott hat das in unser Herz gelegt, damit wir vorgewarnt sind, Gott wird mal alle Menschen beurteilen. Wir sind ja halbwegs optimistisch, dass wir es schaffen in der Erziehung mit dem kleinen Raphael oder auch mit unseren eigenen Kindern, dass wir ihm gerecht werden können, jedenfalls so ungefähr. Oder unsere Arbeitsstelle und dem, was sie von uns verlangt. Aber dem Schöpfer des Universums gerecht zu werden, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Die Frage nach der Gerechtigkeit ist der Anfang der evangelischen Kirche. Denn sie hat Martin Luther tief umgetrieben. Er wurde bei einem Gewitter in der Nähe von Erfurt bei Stotternheim fast von einem Blitz getötet. Und diese Erschütterung in seinem Leben hat ihm klargemacht, wie dünn das Eis ist, auf dem er sich bewegt, auf dem wir alle uns bewegen. Er hat ihm klargemacht, wie sterblich wir sind, dass unser Leben, zack, plötzlich vorbei sein kann. Und du bist gegen den Baum gefahren und du hast nicht damit gerechnet. Und es hat ihm klargemacht, hey, wenn ich jetzt gleich vor Gott stehen muss, dann bin ich nicht so, wie er es erwartet. Da ist eine Menge Sünde in meinem Leben. Das würde er nicht tolerieren, das geht nicht in Ordnung. So wie du bist, passt du nicht zu Gott. Das ist ihm einfach klar gewesen. Und Martin Luther tut daraufhin alles und da ist er echt konsequent und hart zu sich selber und er trainiert viel härter als ein Olympiasieger, um so zu werden, dass er Gott gefällt. Und er fastet im Kloster und er kämpft mit seinen miesen Trieben und mit seinen schlechten Gewohnheiten und er pilgert nach Rom und er betet auf Knien die Treppen rauf und runter. Wenn ich in ein fremdes Land komme und sehe sowas in fremden Religionen, im Islam, ja, oder in hinduistischen Gegenden, wie die Götter ehren und wie sie da alles tun, um Allah zu gefallen, hey, das jagt mir eine Menge Respekt ein. Und so ist das bei Luther auch gewesen. Das kann uns Respekt einflößen, dass einer wirklich kapiert hat, es lohnt sich und es ist nötig, dass ich alles einsetze, um vor Gott gerecht zu sein, um vor ihm gut dazustehen. Bei uns kommt das nur noch so in einer verweltlichten Komponente vor. Wir geben uns mehr Mühe vor dem Gericht der Menschen, vor dem, was andere von uns denken, gut dazustehen. Und Martin Luther hat in der Bibel geforscht, er war ja schließlich ein Theologe und er hat gelesen, Gott fordert Gerechtigkeit. Und Gott ist nicht so wie wir, dass er mal so durch die Finger sieht und es nicht so genau nimmt, sondern er fordert, dass die Menschen wirklich genau so leben, auch in ihrem Herzen, wie er es möchte. Und manche geben sich ja damit zufrieden, dass sie meinen, okay, ich bin so ein halbwegs guter Mensch und das ist auch ungefähr Christsein, ein guter Mensch sein, anderen helfen, wenn die mich mal brauchen. Aber Martin Luther hat kapiert, das ist es nicht. Christsein bedeutet nicht, ein halbwegs guter Mensch zu sein. Gott fordert dein ganzes Herz Und das, was er von dir fordert, das wirst du nie bringen, auch wenn du kämpfst wie ein Olympiasieger. Gott fordert totale Reinheit, völliges Vertrauen, dass wir frei von Egoismus sind, frei von Eigennutz. David betet das im 51. Psalm: Opfer gefallen dir nicht, sondern ein demütiges Herz. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Mein Herz ist nicht so, wie du es von mir erwartest. Und dann merkt er, David merkt es und Luther hat es später gemerkt: Ich kann es nicht schaffen, diese Gerechtigkeit zu bringen, die Gott von mir erwartet. Ich werde nie so rein und ehrlich werden, dass ich seinem Willen entspreche. Und das ist eine realistische Selbsterkenntnis. Und diese Selbsterkenntnis ist die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt mal kapieren kann, was dieses Kreuz bedeutet, wer Jesus für uns ist. Wenn du immer noch denkst, hey super, ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch, ja, so wie eben in dem Gleichnis, und stehst vor Gott und sagst, ey, ich bin ja nicht so wie dieser üble Betrüger oder dieser Steuerhinterzieher, den sie in den Knast gesteckt haben, oder wie dieser Lügner und Betrüger da, mein Nachbar, ja, dann hast du noch nichts verstanden. Du hast noch nicht verstanden, dass du nicht so bist, wie Gott es von dir erwartet. Aber Martin Luther hat es verstanden, hat gemerkt, hey, vor Gottes Gericht bin ich ein verlorener Mensch. Aber er stößt auf Bibelstellen, wo in einer eigenartigen Weise von Gottes Gerechtigkeit die Rede ist. Deshalb habe ich die rausgesucht im Gottesdienstblättchen hier vorne. Ihr habt es. Psalm 31 hat er gelesen. Herr, auf dich vertraue ich, rette mich durch deine Gerechtigkeit. Und Martin Luther sagt, hallo, was ist das denn? In justitia tua libera me, rette mich in deiner Gerechtigkeit. Da ist Gottes Gerechtigkeit ja keine brutale Forderung an mich, sondern eine befreiende Kraft. Und schließlich im Turm des Augustinerklosters beim Bibellesen und Beten, da gehen ihm die Augen auf und er sagt, es war so, als hätten sich die Türen des Himmels aufgetan. Und er liest, jetzt ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbar geworden. Ich meine jene Gerechtigkeit, die kommt aus Glauben an Jesus Christus. Gott macht den gerecht, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt, der nicht aus sich selber toll ist, aus sich selber so ist, wie Gott es erwartet, sondern der vertraut auf das, was Jesus für ihn getan hat. Gerechtigkeit, diese befreiende Gerechtigkeit ist nicht das, was ich bringen muss, wie es sonst im Leben ist. Hey, wenn du nicht deinen Job gut machst, wenn du nicht bringst, was man dir von dir erwartet, dann kannst du ihn nicht weiter haben, oder als Schüler, dann bekommst du eben kein Abi. Nein, diese Gerechtigkeit hier ist eine, die Gott selber schenkt, indem er Vergebung gibt durch Jesus. Ich muss nicht gerecht werden durch meine Qualität, sondern mein eigenes Versagen ist bedeckt und ausgeglichen durch Jesus. Normale Gerechtigkeit, auch in allen anderen Religionen, die ticken so, ja. Wenn du den Göttern opferst oder wenn du die 5 Pflichten des Islam erfüllst, dann kannst du Glück haben, dass Gott dich entsprechend belohnt, ja, mit ewigem Leben oder so. So ticken die Religionen. Jeder kriegt, was er verdient. Suum cuique, stand auf dem preußischen Orden. Jeder kriegt, was er verdient. Das ist die Gerechtigkeit der Welt. Und das Evangelium ist komplett das Gegenteil von allen anderen Religionen und von allem, was du bisher kennst. Du kriegst, was Jesus für dich verdient hat. Das ist das Evangelium. Du kriegst, was Jesus verdient hat, wenn du ihm vertraust. Hey, das ist eine andere Gerechtigkeit. Da kommt es nicht drauf an, was du schaffst oder wo du versagt hast 1000 Mal und immer noch versagst, sondern was Jesus für dich getan hat. Hey, wow, so eine Liebe hat kein Mensch auf dieser Welt, dass er das für dich tut. Diese Gerechtigkeit, du kriegst, was Jesus verdient hat. Du kriegst nicht, was du verdient hast, denn das wäre die Hölle. Du kriegst, was Jesus verdient hat. Das ist eine Entdeckung, die ist viel größer als jeder technische Fortschritt, als der Computer, als die Elektrizität, als das Auto, als die Dampfmaschine. Das ist eine Revolution des Lebens für alle Menschen. Gerechtigkeit entsteht nicht durch Anstrengung und eigene Leistung, sondern ist ein Geschenk. Gott ist nicht einer, der dich mit Forderungen unter Druck setzt und knallhart aburteilt, sondern Gott ist einer, der sich selber für dich opfert, dem du so kostbar bist, dass er seinen Sohn in die Welt sendet als Sühne für deine Ungerechtigkeit. Wisst ihr, wie man auf so ein Geschenk antwortet? kann man nur darauf antworten mit offenen Händen, mit dankbarem Vertrauen. Auch unsere Mitarbeit in der Gemeinde ist nicht eine Anstrengung, um Gerechtigkeit zu bekommen. Deshalb haben wir gestern mit den Mitarbeitern ein rauschendes Fest gefeiert, weil es darum geht, aus dieser Freude zu leben, die Freude, beschenkt zu sein. Das ist das evangelische Verständnis von Gerechtigkeit Gottes. Das ist das Entscheidende. Und nur als zweites in einem anderen Sinn ist Gerechtigkeit auch eine Tugend, die wir leben sollen. Deshalb redet die Theologie auch von einer fremden Gerechtigkeit. Es ist nicht mein Verdienst. Ein Fremder, nämlich Jesus, hat sie für mich verdient. Sie redet von einer zugerechneten Gerechtigkeit. An meinem Leben ist das oft nicht ablesbar, dass ich gerecht bin. Da ist eine Menge nicht in Ordnung. Da ist eine Menge, was noch heil werden muss. Gott hat noch eine Menge Arbeit mit mir. Und ich spüre das auch nicht immer, dass Gott mich gerecht gemacht hat. Bei mir ist auch eine Menge, was er noch korrigieren muss. Aber es ist zugerechnet. Vor Gott gilt, was Jesus getan hat, nicht was ich bei mir beobachte, wenn ich in den Spiegel schaue. Und auch mein Selbstwertgefühl hängt nicht von dem ab, was ich tue, dass ich so ein toller Mitarbeiter bin, sondern davon, was Jesus für mich getan hat. Gott liebt die Ungerechten, die Sünder sind. Jesus hat es gesagt, der das zugegeben hat, ehrlich und sagt, hey, ich bin ein sündiger Mensch, ich brauche deine Gnade, der geht gerechtfertigt nach Hause und nicht der sich selber auf die Schulter klopft. Gott liebt den Ungerechten. Freunde, wenn du das laut sagst in einem islamischen Land, das ist ein todeswürdiges Verbrechen. Es ist auch todeswürdig im Judentum. Gott liebt die sich anstrengen, die gerecht sind, die das bringen, die Gebote halten, die Pflichten erfüllen. Aber Gott liebt den Ungerechten? Das gibt es nur bei Jesus Christus. Das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Das ist das absolute Gegenteil von allen Religionen dieser Welt. Und wenn du das begriffen hast, dann fängst du auch an und sagst, hey Gott, jetzt möchte ich aber auch so leben, dass du eine Freude an mir hast und nicht mehr über mich weinen musst, wie Jesus über sein Volk. Dann ist Gerechtigkeit auch eine Tugend, als zweites sozusagen als Nebenprodukt. Dann werde ich mich vielleicht auch an bestimmten Stellen engagieren, aus Dankbarkeit, zum Lob Gottes. Und auch in diesem Sinn, in diesem zweiten relativen Sinn ist in der Bibel von Gerechten die Rede, zum Beispiel von König Josia oder von Hiob. Und diese Menschen, die versuchen Gott zu ehren, die werden in den Psalmen oft in den Gegensatz zum Gottlosen gesetzt, zu Menschen, die sich um Gott nicht scheren. Bei denen ist Gerechtigkeit, hier ist Gerechtigkeit was anderes gemeint. Da geht es darum, dass wir relativ das versuchen zu verwirklichen, was Gott von uns möchte. Ein Zadik, ein Gerechter, auch im Judentum heute, ist einer, der sich bemüht, nach Gottes Wort zu leben. Die Fragestellung ist da eine ganz andere. Da geht es nicht darum, wie werde ich von Gott angenommen, sondern welcher Lebensstil entspricht der Liebe Gottes. Und da gibt Jesus eine klare Ansage in der Bergpredigt. Er hat uns das gesagt, wie wir leben können. Und er möchte von uns eine bessere Gerechtigkeit als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Das kann man falsch verstehen, so als müssten wir die überbieten, als müssten wir noch frömmer leben, noch mehr beten, noch mehr spenden, noch mehr Gutes tun. Aber Jesus meint was anderes. Er meint, dass wir aus einem beschenkten, aus einem liebenden, dankbaren Herzen den Willen Gottes tun. Und wie so ein Leben aussieht, das beschreibt Jesus in Matthäus 5-7. Lest das mal nach. Es ist nicht formalistisch, dass ich irgendwelche Pflichten abhake und wenn ich das gemacht habe, 5-mal im Jahr in die Kirche gehen und Weihnachten und Ostern und meine 10% meines Gehaltes an den Förderverein geben, das ist ja wohl das Mindeste, wenn ich das abgehakt habe, ja, dann, sondern was die Liebe dir zeigt. Vielleicht will Gott an einer Stelle viel mehr von dir, viel mehr Geld, viel mehr Engagement, viel mehr Liebe für ihn. Oder an einer anderen ist es gar nicht so wichtig. Lass dir das von Gottes Geist zeigen. Jesus schlägt auch ein paar Nägel ein, er macht es auch konkret. Er sagt, es kommt auf das Verhältnis zu deinem Bruder und deiner Schwester an, die mit dir Christen sind. Nimmst du die wirklich als Brüder ernst? Sind die dir genauso wichtig wie deine Familienangehörigen? Oder kommt zuerst deine Familie, dein Onkel, deine Tante? Und die Christen in der Gemeinde sind dir eigentlich ziemlich egal. Suchst du die Einheit mit ihnen? Jesus sagt, es geht ihm um Treue in unseren Ehen, dass wir verantwortlich und verlässlich mit unseren Partnern sind. Er sagt weiter, er möchte, dass unsere Worte die Wahrheit sagen und dass wir aufrichtig darin sind. Er sagt, er will, dass wir großzügig, offenherzig teilen, ohne ein menschliches Lob dafür zu erwarten. Zum Beispiel bei Weihnachten im Schuhkarton, was heute noch bei uns ein Thema sein wird. Oder im Förderverein unserer Gemeinde. Er sagt sogar, dass wir Anfeindungen aushalten sollen, ohne uns aus der Liebe treiben zu lassen, die er in uns angezündet hat. Wir lassen uns nicht auf das böse Spiel unserer Gegner ein. Wir bleiben in der Liebe. Gerechtigkeit als Tugend bedeutet auch, an die Seite der Rechtlosen zu treten. Wir haben jetzt demnächst wieder einen Marsch für das Leben in Berlin und wir laden als Gemeinde herzlich dazu ein, in den Bus mitzufahren. Da geht es darum, für die einzutreten, die keine Lobby haben, deren Leben in unserer Gesellschaft nicht geachtet wird, deren Leben durch Euthanasie beendet werden soll, wie es in Holland schon der Fall ist. Weil wir zu viele alte Menschen haben, wird ihnen nahegelegt, sich doch ganz freiwillig dafür zu entscheiden, ihr Leben zu beenden. Und es wird Müttern ganz freiwillig nahegelegt, ihre Kinder im Mutterleib töten zu lassen, weil es doch nicht in das Lebenskonzept unserer Gesellschaft passt. Und für diese ungeborenen Menschen, für diese Menschen, die keine Lobby haben, gehen Menschen auf die Straße und lassen sich beschimpfen als Rechte oder als Faschisten oder sonst was. 6.000 Leute waren es letztes Jahr in Berlin, die friedlich für das Leben eingetreten sind. Am 17. September ist wieder so ein Marsch für das Leben und ich lade euch ein, mit einzutreten an der Seite der Rechtlosen. Das ist Gerechtigkeit als Tugend, so wie Johannes der Täufer es gemacht hat. Gerechtigkeit eingefordert von den Herrschenden. Es fängt schon in meinem kleinen Leben an. Als ich mir einen Kaffee machen wollte im Keller hier unten in der Gemeindeküche, da habe ich wieder so einen Discounter-Kaffee aus dem Regal gezogen, wie wir ihn hier meistens kaufen. Wir wollen ja Geld sparen in der Gemeinde, sparsam sein. Und da hatte jemand, ich verrate nicht, wer es ist, aber ich tippe mal, sie ist auch heute wieder da, raufgeschrieben mit Edding, Jesus würde Fairtrade kaufen. Ja. Da habe ich mir die Dose angeguckt und gesagt, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde er Fairtrade kaufen. Ja. Ich habe es jetzt wieder gedacht, meine Frau hat mir so einen Katalog hingelegt, da war so eine ganz tolle Klamotten, die sollte ich unbedingt bestellen. Ich sage, nee, Jesus würde Fairtrade kaufen. Ja. Ist manchmal so ein nicht ganz so schick und kostet auch mehr, aber ich denke, für die Rechtlosen einzutreten, gerechten Lohn für Menschen, die das verdient haben mit ihrer Arbeit. Ja, ich habe auch noch kein Fairphone, aber ich finde das schon Wahnsinn, dass unsere Handys zusammengeschraubt sind von Menschen, die wie Sklaven arbeiten müssen. Mit einem Stundenlohn von unter 1 Euro die Stunde. Wollt ihr das? Es liegt auch an uns. Es liegt an uns, ob wir diese kleinen Vorteile, es noch billiger zu haben, es noch bequemer zu haben, in Kauf nehmen oder ob wir auch in unserem ganzen Verhalten an die Seite der Rechtlosen treten. Mach es wie Gott. Gib den Menschen nicht, was sie verdienen, sondern teile, was Gott dir geschenkt hat. Wir wollen es nicht so machen wie der berühmte Philosoph der Aufklärung. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachlesen können. Ich war ziemlich beschäftigt die letzten Tage, ob es Rousseau oder Voltaire war. Also wir haben ja hier immer so kluge Professoren unter uns. Vielleicht weiß es jemand von dem einen. Entweder war es Voltaire oder Rousseau, jedenfalls einer dieser Aufklärungsphilosophen. Beide haben sie über den christlichen Glauben gespottet. Sie haben große Entwürfe zur Menschheitsbeglückung gemacht, ja? Gerechtigkeit, Tugend. Aber einer von denen hat seine eigenen Kinder im Waisenhaus abgestellt, weil er sich nicht um sie kümmern wollte. War Rousseau, ja, genau. Danke an alle Philosophen in der Gemeinde. Ja, ja. Und ich finde, das ist ein abschreckendes Beispiel. Gerechtigkeit als Tugend fängt mit denen an, die Gott an deine Seite gestellt hat. Öffne dein Herz für die Gnade, lass dich mit der Gerechtigkeit vom Himmel beschenken, die Jesus für dich hat, und dann lebe die Gerechtigkeit der Tugend, die er dir aufgetragen hat. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.